Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Heute berichten wir aus dem Kanton Zürich in hügeliger Umgebung und an geschichtsträchtiger Stätte aus dem Innenhof eines berühmten Schlosses. Doch ich übergebe gleich an den Historiker, an Christoph Mörgeli. Ja, ich begrüße dich zur Sendung. Wo sind wir? Lüfte das Geheimnis. Vielleicht die Schüler oder die ehemaligen Schüler haben es schon erkannt, da der Quergang hinter uns sehr malerisch. Ja, wo sind wir heute? Was ist das Thema?
Grüezi miteinander. Es ist tatsächlich so, jedes Zürcher Schulkind kennt wahrscheinlich die Kyburg, verbunden auch mit einem Dorf, einem eigentlich bäuerlichen Dorf mit 500 Einwohnern, gehört seit 2016 zur Stadt Ilnau-Efretikon, ist also eingemeindet worden. Und wir befinden uns in einer der berühmtesten Burgen der Schweiz, das kann man wohl sagen, auch einer der am besten erhaltenen Burgen der Schweiz, die Kyburg. Das Wort kommt wahrscheinlich von Kuh, von Kühen, Kuhburg, Kuhberg oder ähnlich. 5 Kilometer südlich von Winterthur, in wunderbar hügeliger Landschaft gelegen, auf einem Moränesporn. Es geht dann steil runter Richtung Tös. Und es war eigentlich ein Ort, der natürlich sehr gut geschützt war. Kein Wunder. Die Kyburg wurde erstmals errichtet als Fluchtburg des Geschlechts der von Winterthur.
Ja, wirklich beeindruckend, dass diese Burg, dieses Schloss, ich versuche da noch mit einem Kameraschwenk ein paar Eindrücke zu vermitteln, da sind keine Spuren von Verwüstungen zu erkennen. Ist diese Kyburg tatsächlich verschont durch all die Jahrhunderte durchgekommen, sozusagen hier in diesem vergessenen Außenposten der Weltgeschichte? Oder ist das die Kunst der Restaurateure, die hier alle Spuren und Narben verwischt hat?
Es ist erstaunlich viel erhalten geblieben. Es gab aber auch hier unruhige Zeiten, Zerstörungen im alten Zürichkrieg beispielsweise oder als die alte Eidgenossenschaft 1798 zu Ende ging, hat man die Kyburg auch gestürmt, zum Glück nicht niedergefackelt. Die erste Erwähnung geht zurück auf das Jahr 1027, man muss sich das vorstellen, sehr alt. Aber die Bausubstanz und die Anlage, die wir heute kennen, ist eigentlich aus den Jahren 1200 bis 1250. Die damals typische Burg mit einem Herrenhaus, einem Palast, dem Bergfried, dem gewaltigen, dicken und hohen Turm. Dann natürlich ein Ritterhaus, das dazu kam, eine Kapelle, prächtige Wehrgänge im Innern und dieser geschlossene Hof innerhalb der Burgmauern mit einem Ziehbrunnen. Also ein wunderbares Ensemble, eigentlich wirklich typisch dastehend für die Burgarchitektur des Beginnenden der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts.
Für mich ist der Name Kyburg, ich war natürlich als Schüler auch hier, habe die Waffenkammer bewundert, die Eiserne Jungfrau, die Helenbarden, all diese Ausstellungsobjekte. Für mich ist das verbunden mit dem Namen der Familie Zähringer. Du hast eine andere Familie zuerst erwähnt oder vielleicht auch eine andere Bezeichnung der gleichen Familie. Was hat es dynastisch auf sich mit dieser Kyburg? Also wer hat sie da gegründet und welche Rolle spielte diese Festung in der Geschichte der Schweizerischen Eidgenossenschaft? Sie ist ja älter als die Schweizerische Eidgenossenschaft.
Es gab mehrere Wechsel der Geschlechter. Ich habe zuerst von der Familie von Winterthur gesprochen. Dann kamen die Lenzburger, dann ging es über an die Zähringer, bekannt als Städtegründer beispielsweise von Bern, von Freiburg, im Breisgau wie von Freiburg, im Üechtland. Aber natürlich dann vor allem der Übergang, als die Zähringer dann ausgestorben sind, an die von Dillinger, ein süddeutsches Geschlecht. Die nannten sich nach diesem Ort dann von Kyburg. Und diese Familie der Kyburger, es war dann eine Grafschaft mit beträchtlich umliegenden Territorien, die kam wiederum dann beim Aussterben 1264 an die Habsburger. Und der Habsburger König Rudolf ist hier oft gewesen. Und es ist sogar so, dass die Reichskleinodien vom letzten Viertel des 13. Jahrhunderts bis zum ersten Viertel des 14. Jahrhunderts hier auf der Kyburg aufbewahrt wurden. Als König war er dann nicht mehr so oft hier, aber die Habsburger haben hier ebenfalls geherrscht. Sie waren nicht mehr oft hier, weil sich ihr Reich dann ja Richtung Osten verschoben hat. Aber der Kaiser Franz Josef von Österreich-Ungarn hat noch bis 1916 zu seinem Tod und dann auch noch sein Nachfolger für 2 Jahre den Titel gefürsteter Graf von Kyburg getragen.
Ja, man sieht es ja auch an dem Aufgang, das Wappen der Reichsadler, der Habsburger, der Österreicher ist hier zu sehen. Was ist der Grund, dass diese Kyburg eine derartige Bedeutung erlangen konnte? Ist das die strategische Lage südlich von Winterthur? Was ist sozusagen der geopolitische Kontext der Bedeutung dieses Schlosses?
Das ist wirklich eine interessante Frage, denn wir sind ja etwas abseits der Welt. Es ist hier wirklich wunderbar grün und wenig überbaut. Wir sind inmitten von Bauerndörfern, aber früher war das doch ein wichtiges Verwaltungszentrum eines großen Territoriums, denn die Befestigung war wichtig. Die Habsburger haben es dann aber nicht halten können. Sowohl die Territorien wie die Kyburg ging im Jahr 1424 an die Stadt Zürich. Im letzten Jahr hat man 600 Jahre Kyburg zürcherisch gefeiert. Und so sollte es dann auch mit einem kurzen Unterbruch bleiben. 1442 bis 1452 haben die Zürcher auch infolge der Toggenburger Erbfolgekriege, der Zürcher Kriege, des alten Zürichkriegs, diese Kyburg und die Herrschaft wieder an die Habsburger vorübergehend verloren, aber wieder dann die Sache erwerben können. Und das Territorium machte fast die Hälfte des zürcherischen Staatsgebietes aus, das mit dieser Kyburg verbunden war. Also ein gewaltiges Besitztum. Und dank der Kyburg und der gesamten Grafschaft hat sich eigentlich Zürich dann zum Territorialstaat, stadtstaatlich organisiert, aber zum Territorial, zum Flächenstaat entwickelt.
Es ist ja einiges passiert in der Lebenszeit dieser Kyburg. Wir haben den Aufstieg und Niedergang zahlreicher Geschlechter erlebt, du hast es angedeutet. Wir haben auch den Aufstieg und Fall der Eidgenossenschaft, der alten Eidgenossenschaft in dieser Lebensspanne zu kommentieren, 1798 und so weiter. Was sind vielleicht so eben Meilensteine der Schweizer Geschichte, die sich hier speziell abgebildet haben? Also ich denke etwa an, ich weiß nicht, 30-jähriger Krieg oder aber dann eben Zusammenbruch der alten Eidgenossenschaft, die napoleonische Zeit. Was ist da noch speziell zu erwähnen in der Biografie der Kyburg?
Nach der Ritterzeit, nach dieser Zeit des Hochadels, sitzt es, so darf man es sagen, kommt dann eben die bürgerlich-städtische Verwaltung hierher. Das heißt, es residiert hier ein Landvogt mit seiner Familie, der über die Grafschaft Kyburg gewissermaßen herrscht. Der übernimmt zum Beispiel das hohe Gericht, die hohe Gerichtsbarkeit. Das heißt, er kann über Leben und Tod entscheiden an Gerichtstagen, hat auch viele kleinere Delikte natürlich zu beurteilen und er nimmt die Abgaben entgegen, die eben die Untertanen der Stadt und diesem Landvogt schulden. Das waren jeweils wichtige und große Festlichkeiten. Und man darf sagen, dass diese Herrschaft Kyburg oder Grafschaft Kyburg die bedeutendste Landvogtei war der Stadt Zürich. Und so hat man eigentlich in der Regel fähige Landvögte eingesetzt. Manche wurden nachher auch Bürgermeister. Also es war ein Sprungbrett für höhere Weihen. 6 Jahre hat man hier wirken können und die Wappen dieser Stadtzürcher Geschlechter, die hier residierten, sind natürlich auch verewigt hier im Schloss. Also diese Zeit von 400 Jahren zürcherische Landvogtei hat natürlich ebenfalls geprägt und ist auch baulich hier etwas niedergelegt worden. Außer nach der Reformation der Kapelle ging es nicht besonders gut. Da hat es wunderbare romanische Malereien. Die Kapelle wurde nämlich als Geschützmagazin verwendet.
Aber eben zerstört ist die Kyburg nie worden, auch verheerende Brände muss es ja irgendwie gegeben haben, aber man sieht da tatsächlich sehr wenig. Noch ein paar Bemerkungen zu den Stürmen der Geschichte, die hier durch und vorübergezogen sind.
1442, 1444 ist der alte Zürichkrieg, da haben die Schweizer hier gewütet, die haben da einiges geplündert, haben auch Zerstörungen angerichtet, aber zum Glück nicht grundlegende. Und dann war es eigentlich einigermaßen friedlich bis zu einem Bauernsturm 1798. Die größte Gefahr drohte eigentlich der Kyburg im 19. Jahrhundert, denn diese Kyburg 1803 an den Kanton gekommen, aber leider 1832 an einen Winterthur namens Hirzel verkauft. Der wollte die Steine verkaufen. Er wollte die Burg niederlegen, einreißen und aus den Steinen Gewinn machen, denn es herrschte natürlich damals eine erhebliche Bautätigkeit. Zum Glück ist es nicht so weit gekommen. Die Burg wurde dann weitergekauft und verkauft, zuerst an einen Winterthurer namens Matthias Pfau, und der hat seine Bildersammlung hier untergebracht, hat doch bereits einiges Verständnis gehabt für diese Burg, und dann noch mehr ein Nachfolgekäufer namens Eduard Bottmer aus Oetwil am See. Der hat bereits mit Kunsthistorikern hier einiges unternommen, das auch beurteilen lassen, hat Museumsführungen bereits gemacht hier, bis dann im Jahr 1917 der Kanton Zürich diese Kyburg gekauft hat. Was noch eine wichtige Zwischenphase dann ist, sind 30 Jahre eines polnischen Grafen, der hier mit seiner Frau und seinem Sohn gehaust hat, ebenfalls im 19. Jahrhundert. Zum Glück eben mit einigem Verständnis, und es wurde nichts oder wenig kaputt gemacht.
Also durchaus nicht unglamourös, die Besitzerschaften, die sich da die Türklinke in die Hand gegeben haben. Ich habe es eingangs angesprochen, du hast es auch gesagt, jedes Zürcher Schulkind ist irgendwann einmal in dieser Kyburg gewesen. Daran erinnert man sich sein Leben lang. Ist auch ein beliebtes Ausflugsziel für Velofahrer hier in den eben hügeligen Landschaften. Seit wann ist das eigentlich Tradition, dass die Schulklassen hierher pilgern? Kommt das aus den 50er Jahren? Ist das einfach nach dem Zweiten Weltkrieg so passiert? Oder noch viel jüngeren Datums? Weißt du da etwas?
Es hat begonnen bereits 1927, als das Schloss eröffnet wurde für die Öffentlichkeit nach einigen Restaurierungsarbeiten, und die Kyburg wurde sofort populär. Es war, wie du gesagt hast, das Ziel von Schulreisen, von Familienausflügen. Man kann hier einfach sehr vieles bestaunen, und es ist natürlich noch besuchenswerter geworden durch Ausstellungen, die hier stattfinden. Ziemlich von Anfang an war eine Waffensammlung eines Sammlers namens Vogel hier ausgestellt, sehr eindrücklich. Dann gab es Gemälde und in neuerer Zeit auch didaktisch aufbereitet die verschiedenen Geschichtsperioden, die diese Burg durchgemacht hat, also von der Adelsritterszeit über die Stadtzürcher Landvogtei dann ins 19. und 20. Jahrhundert bis in die heutige Zeit hinein. Man kann da auch sehr viel selber erarbeiten, Ritter spielen. Und die Konservatoren bedauern nur ein bisschen, dass natürlich die Folterkammer früher oder eben auch die Waffen und so weiter mehr Anklang finden, das ist halt in der Natur der Sache, als vielleicht das Studium, wie genau man welche Früchte getrocknet hat für den Winter, um da die harten Winter zu überleben.
Ich kann mich erinnern, wenn ich richtig liege, gab es hier oder gibt es hier sogar eine eiserne Jungfrau als Exponat, dieses Folterinstrument, aber ich nehme an, das ist von außen beigezogen worden. Das hat hier keine historisch verbriefte Rolle gespielt, dieses Folterinstrument der frühen Neuzeit und des Mittelalters.
So ist es, diese eiserne Jungfrau hat natürlich erheblichen Eindruck hinterlassen für jeden, der sie gesehen hat. Früher in der Folterkammer ausgestellt bis 1999. Sie ist meines Wissens immer noch Bestandteil der Dauerausstellung. Aber es wird natürlich erklärt, dass diese eiserne Jungfrau wahrscheinlich aus Kärnten kommt, dass ein Besitzer des 19. Jahrhunderts sie gekauft hat und dass Untersuchungen ergeben haben, dass die Eisenteile keinesfalls aus dem Mittelalter stammen, sondern neueren Datums sind. Auch sind die entsprechenden Speerspitzen, die da, wenn man die Türe zuschlägt, den Körper durchdringen sollen, etwas unphysiologisch angebracht, sodass sie also wenig getaugt hätten.
Also ein Element von Hollywood schon im 19. Jahrhundert hier in den Ausstellungsobjekten. Finden eigentlich auch Konzerte statt hier im Innenhof dieser Burg? Wird das auch für solche Veranstaltungen genutzt?
Es gab bis vor einiger Zeit Kiburgiaden, also klassische Konzerte bei gutem Wetter. Sonst hat man es in Winterthur in einem Saal durchgeführt. Leider ist heute die Konkurrenz riesig, was Freilichtveranstaltungen betrifft. Aber es finden hier durchaus Veranstaltungen statt. Ich habe mehrmals auch militärische Fahnenübernahmen oder Fahnenabgaben hier organisiert und miterlebt. Das ist ein Aspekt und es gibt andere Möglichkeiten, diese Burg zu nutzen. Es ist wirklich eine wunderbare Umgebung, in sich geschlossen, wenn man drin ist, aber eben auch aus der Ferne ein eindrücklicher Anblick.
Gibt es noch eine Schlussbemerkung hier zur Kiburg, weil es stürmen jetzt auch schon mehrere Schulklassen in den Innenhof. Wir müssen zum Ende kommen.
Es wäre vielleicht noch zu sagen, dass die Ausstellung wirklich jetzt neu ist, aktuell ist, auf dem neuesten Stand, dass man hier sehr viel lernen kann und ein Besuch jederzeit empfehlenswert ist.
Lieber Christoph, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Mit einem letzten Eindruck verabschieden wir uns da aus der Kiburg. Noch einen Blick hier auf den Palas, da eben diese schönen Fachwerkbauten, den Turm haben wir schon angeschaut. Das war's, wir melden uns zurück. Ihnen weiterhin einen schönen Sommer, alles Gute und bis bald.